NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Sandra Hüller liest die fünfte von 8 Folgen aus dem Roman Im Café der verlorenen Jugend des französischen Literaturnobelpreisträgers Patrick Modiano in der Übersetzung von Elisabeth Edel. In seinem hochgelobten Roman wird die Suche nach einer verschwundenen Frau aus 4 Perspektiven erzählt. Aus der eines jungen Mannes, einer Zufallsbekanntschaft aus dem Café, der des Privatdetektivs, der dem verlassenen Ehemann nicht sagt, wo sich seine Frau aufhält, obwohl er es herausfindet, der jungen Frau selbst sowie ihres Liebhabers Roland. Hören Sie Sandra Hüller.
In jener Nacht hat sie mich bis nach Hause begleitet. Und ich wollte meinerseits wissen, was sie im Leben so tat. Sie erzählte, sie sei Tänzerin gewesen, habe nach einem Unfall diesen Beruf jedoch aufgeben müssen. Balletttänzerin? Nein, nicht ganz, aber sie habe eine Ausbildung als Balletttänzerin. Heute frage ich mich, ob sie ebenso sehr Tänzerin gewesen ist wie ich Studentin. Wir gingen die Rue Fontaine entlang in Richtung Place Blanche. Sie erklärte mir, im Augenblick sei sie Geschäftspartnerin dieser Suzanne, eine alte Freundin von ihr und ein wenig ihre große Schwester. Sie kümmerten sich alle beide um den Ort, an den sie mich mitgenommen hatte und der auch ein Restaurant war. Sie fragte mich, ob ich allein wohnte. Ja, allein mit meiner Mutter. Sie wollte wissen, welchen Beruf meine Mutter ausübte. Ich habe das Wort Moulin Rouge nicht ausgesprochen. Ich habe in schroffem Ton gesagt, Buchprüferin. Schließlich hätte meine Mutter genauso gut Buchprüferin sein können. Ernst und verschwiegen genug war sie. Wir haben uns vor dem Hauseingang verabschiedet. Nur schweren Herzens kehrte ich jede Nacht in diese Wohnung zurück. Ich wusste, früher oder später würde ich sie endgültig verlassen. Ich zählte ungemein auf die Bekanntschaften, die ich machen würde und mit denen meine Einsamkeit ein Ende hätte. Dieses Mädchen war meine erste Bekanntschaft und vielleicht würde sie mir helfen, das Weite zu suchen. Sehen wir uns morgen? Meine Frage schien sie zu wundern. Ich hatte sie zu unvermittelt gestellt, ohne meine Unruhe verbergen zu können. Sicher, wann du willst. Sie schenkte mir ihr zärtliches und spöttisches Lächeln, dasselbe wie kurz zuvor, als ich ihr erklärt hatte, was die ersten Steigungen bedeutete. Ich habe Erinnerungslücken. Oder vielmehr, gewisse Einzelheiten kommen mir völlig durcheinander wieder in den Sinn. 5 Jahre lang wollte ich an all das nicht denken, und dann hat es gereicht, dass dieses Taxi die Straße hinauffährt und ich die Leuchtreklamen wiedersehe. O Noctambule, O Pierrot. Ich weiß nicht mehr, wie das Lokal in der Rue de la Rochefoucauld hieß. Le Rouge Cloître? Chez Dante? Le Cantaire? Ja, Le Cantaire. Kein Gast des Condé wäre ins Cantaire gegangen. Es gibt unüberwindliche Grenzen im Leben. Und doch war ich sehr überrascht, die ersten Male im Condé einen Gast wiederzuerkennen, den ich im Cantaire gesehen hatte. Jenen Typen, der Maurice Raphael heißt und von allen Jaguar genannt wird. Ich konnte wahrhaftig nicht erraten, dass dieser Mann Schriftsteller war. Nichts unterschied ihn von den anderen, die Karten spielten oder sonst etwas in dem kleinen Hinterzimmer jenseits des schmiedeeisernen Gitters. Ich habe ihn wiedererkannt. Mein Gesicht hingegen, das spürte ich, erinnerte ihn an nichts. Umso besser, was für eine Erleichterung. Ich habe nie verstanden, welche Rolle Jeanette Gull im Conteur spielte. Häufig nahm sie Bestellungen entgegen und bediente die Gäste. Sie setzte sich zu ihnen an den Tisch. Sie kannte die meisten von ihnen. Sie hat mir auch einen großen Brünetten mit orientalischen Zügen vorgestellt, der sehr gut gekleidet war und studiert zu haben schien, ein gewisser Akkad, Sohn eines Arztes aus dem Viertel. Er war stets in Begleitung zweier Freunde, Goudinger und Mario Bay. Manchmal spielten sie Karten oder sonst etwas mit älteren Männern in dem kleinen Hinterzimmer. Es dauerte immer bis 5 Uhr morgens. Einer dieser Spieler war offenbar der eigentliche Besitzer des Conteur. Ein Mann um die 50 mit kurzem grauen Haar, auch er sehr gut gekleidet, ein strenges Gesicht. Und Jeanette hatte mir gesagt, er sei ehemaliger Anwalt. Ich erinnere mich an seinen Namen, Mussolini. Von Zeit zu Zeit stand er auf und ging zu Suzanne hinter die Bar. In manchen Nächten vertrat er sie auch und servierte eigenhändig die Getränke, als wäre er bei sich zu Hause und alle Kunden seine privaten Gäste. Er nannte Jeanette Kleines oder Totenkopf ohne dass ich verstanden hätte, warum, und als ich die ersten Male ins Conter kam, betrachtete er mich mit einem gewissen Misstrauen. Eines Nachts hat er mich nach meinem Alter gefragt. Ich habe mich älter gemacht, ich habe gesagt 21. Er musterte mich, stirnrunzelnd, er glaubte mir nicht. »Sicher, dass Sie 21 sind?« Ich wurde immer verlegener und wollte ihm schon mein wahres Alter sagen, doch plötzlich verlor sein Blick alles Strenge. Er lächelte mich an und zuckte die Schultern. »Na gut, dann sagen wir halt, Sie sind 21.« Jeanette hatte ein Faible für Mario B. Er trug eine getönte Brille, aber nicht aus Angeberei. Das Licht tat seinen Augen weh. Zartgliedrige Hände. Anfangs hielt ihn Jeanette für einen Pianisten, einer von denen, sagte sie mir, die in der Salle Gaveau spielten oder in der Salle Pleyel. Er war so um die 30 wie Arcade und Goudinger. Doch wenn er kein Pianist war, was machte er dann im Leben? Er und Arcade waren eng befreundet mit Mussolini. Jeanette zufolge hatten sie mit Mussolini gearbeitet, als er noch Anwalt war. Seither arbeiteten sie noch immer für ihn. Was? In irgendwelchen Gesellschaften, sagte sie. Aber was sollte das heißen, Gesellschaften? Im Conter luden sie uns ein an ihren Tisch und Jeanette behauptete, Arcade sei in mich verknallt. Von Anfang an spürte ich, sie hätte gern, dass ich mich mit ihm einließ, vielleicht um ihre Verbindung zu Mario B. enger zu knüpfen. Ich hatte eher den Eindruck, dass Goudinger mich ganz nach seinem Geschmack fand. Er war brünett wie Arcade, aber größer. Jeanette kannte ihn weniger gut als die anderen. Offenbar hatte er viel Geld und ein Auto, das er immer vor dem Conter parkte. Er wohnte im Hotel und oft fuhr er nach Belgien. Schwarze Löcher. Und dann blitzen Einzelheiten auf in meinem Gedächtnis, Einzelheiten so genau, dass sie belanglos sind. Er wohnte im Hotel und oft fuhr er nach Belgien. Neulich Abend habe ich diesen dummen Satz vor mich hingesagt wie den Refrain eines Wiegenlieds, den man leise im Dunkeln summt, um sich Mut zu machen. Und Mussolini, warum bloß nannte er Jeanette Totenkopf? Einzelheiten, die andere verbergen, viel unangenehmere. Ich erinnere mich an einen Nachmittag, einige Jahre später, da hatte mich Jeanette in Neuilly besucht. Das war etwa 14 Tage nach meiner Hochzeit mit Jean-Pierre Chouraud. Ich habe ihn nie anders nennen können als Jean-Pierre Chouraud, wahrscheinlich weil er älter war als ich und mich siezte. Sie hat dreimal geläutet, wie ich es ihr gesagt hatte. Einen Augenblick lang wollte ich nicht aufmachen, aber das war idiotisch. Sie kannte meine Telefonnummer und meine Adresse. Sie kam durch die halboffene Tür hereingeschlüpft und man hätte meinen können, sie schleiche sich heimlich in die Wohnung wie bei einem Einbruch. Im Wohnzimmer hat sie einen Blick um sich geworfen, auf die weißen Wände, den niedrigen Tisch, den Stapel Zeitschriften, die Lampe mit dem roten Schirm, das Bild von Jean-Pierre Chouraud's Mutter über dem Kanapee. Sie sagte nichts. Sie wiegte nur den Kopf. Sie wollte unbedingt alles besichtigen. Sie schien erstaunt, dass Jean-Pierre Chouraud und ich getrennte Schlafzimmer hatten. In meinem Zimmer haben wir uns beide aufs Bett gelegt. »Er ist also ein Junge aus guter Familie«, sagte Jeanette und brach in Gelächter aus. Ich hatte sie seit dem Hotel in der Rue d'Armaillé nicht gesehen. Ihr Lachen bereitete mir Unbehagen. Ich fürchtete, sie könnte mich wieder zurückholen in die Zeit des Conter. Als sie ein Jahr zuvor in die Rue d'Armaillé gekommen war, um mich zu besuchen, hatte sie mir freilich verkündet, sie habe mit den anderen gebrochen. Ein richtiges Jungmädchenzimmer. Auf der Kommode das Foto von Jean-Pierre Chouraud in granatrotem Lederrahmen. Sie ist aufgestanden und hat sich hinuntergebeugt zu dem Rahmen. »Ist doch ein ganz hübscher Kerl. Warum habt ihr getrennte Schlafzimmer?« Wieder hat sie sich neben mich aufs Bett gelegt. Da habe ich ihr gesagt, es sei mir lieber, sie anderswo zu treffen, nicht hier. Ich fürchtete, sie würde sich in Gegenwart von Jean-Pierre Chouraud unwohl fühlen. Und außerdem konnten wir nicht so frei miteinander reden. »Hast du Angst, dass ich dich mit den anderen besuchen komme?« Sie hat gelacht, aber ihr Lachen war nicht so freimütig wie kurz davor. Es stimmte, ich hatte Angst, sogar in Neuilly plötzlich Arcade zu begegnen. Es wunderte mich, dass er meine Spur nicht gefunden hatte, als ich im Hotel wohnte, in der Rue de l'Étoile und in der Rue d'Armaillé. »Mach dir keine Sorgen, die sind schon lange nicht mehr in Paris, die sind in Marokko.« Sie streichelte mir die Stirn, als wollte sie mich besänftigen. Ich nehme an, du hast deinem Ehemann nichts erzählt von den Partien nach Cabassud. Sie hatte kein bisschen Ironie in ihre Worte gelegt. Im Gegenteil, ihre traurige Stimme verblüffte mich. Es war ihr Freund gewesen, Mario Bay, der Typ mit der getönten Brille und den Pianistenhänden, der diesen Ausdruck Partie verwendete, wenn die beiden, Akkad und er, uns über Nacht mitnahmen nach Cabassud, einen Landgasthof in der Nähe von Paris. Es ist ruhig hier, nicht wie in Cabassud, erinnerst du dich? Einzelheiten, vor denen ich die Augen schließen wollte, wie bei zu grellem Licht. Und doch habe ich neulich, als wir die Freunde von Guy de Verre verließen und ich mit Roland vom Montmartre nach Hause ging, die Augen weit offen gehalten. Alles war klarer, schärfer, ein strahlendes Licht, das mich blendete. Und am Ende gewöhnte ich mich daran. Eines Nachts im Canter saß ich in genau dem gleichen Licht mit Jeanette am Tisch, in der Nähe des Eingangs. Es war niemand mehr da, außer Mussolini und den anderen, die Karten spielten im Hinterzimmer, jenseits des Gitters. Meine Mutter war sicher schon lange zu Hause. Ich fragte mich, ob sie sich über mein Ausbleiben sorgte. Fast sehnte ich mich zurück nach jener Nacht, als sie mich abgeholt hatte vom Revier der Grande Carrière. Jetzt ahnte ich dunkel, dass sie mich nie wieder von irgendwo würde abholen können. Ich war schon zu weit entfernt. Eine Beklemmung überfiel mich, die ich zu unterdrücken suchte und die mir den Atem nahm. Jeanette kam mit ihrem Gesicht ganz nah an meines heran. »Du bist so blass, geht's dir nicht gut?« Ich wollte sie anlächeln, um sie zu beruhigen, hatte aber das Gefühl, nur eine Grimasse zu schneiden. »Nein, ist nicht schlimm.« Seit ich nachts die Wohnung verließ, hatte ich kurze Panikattacken oder vielmehr Blutdruckschwankungen, wie der Apotheker an der Place Blanche eines Abends gesagt hatte, als ich ihm zu erklären versuchte, was ich empfand. Doch jedes Mal, wenn ich ein Wort aussprach, schien es mir falsch oder nichtssagend. Es war besser zu schweigen. Ein Gefühl von Leere erfasste mich auf der Straße, ganz plötzlich. Das erste Mal passierte es vor dem Tabakladen, gleich nach dem Cyrano. Viele Menschen kamen vorüber, aber das beruhigte mich nicht. Ich würde umkippen und sie würden geradeaus weitergehen und mir nicht die geringste Beachtung schenken. Blutdruckschwankungen, Spannungsabfall, Stromausfall. Ich musste mich zusammenreißen und die Drähte wieder miteinander verbinden. An jenem Abend war ich in den Tabakladen getreten und hatte Briefmarken verlangt, Postkarten, einen Kugelschreiber und ein Päckchen Zigaretten. Ich hatte mich an den Tresen gesetzt. Ich hatte eine Postkarte genommen und zu schreiben begonnen. Noch ein bisschen Geduld, ich glaube, das wird schon. Ich hatte mir eine Zigarette angesteckt und eine Briefmarke auf die Karte geklebt. Doch an wen sollte ich sie adressieren? Ich hätte gern auf jede Postkarte ein paar Worte geschrieben, beruhigende Worte. Das Wetter ist schön, ich verbringe wunderbare Ferien. Ich hoffe, euch geht es ebenfalls gut. Bis bald, ich umarme euch. Ich sitze früh morgens auf einer Kaffeeterrasse am Meer und ich schreibe Postkarten an Freunde. »Wie fühlst du dich? Geht's dir besser?«, fragte Jeanette. Ihr Gesicht war dem meinen noch näher. »Willst du raus zum Luftschnappen?« Nie zuvor war mir die Straße so still und verlassen erschienen. Laternen aus einer anderen Zeit erleuchteten sie und dabei genügte es schon, die Steigung hinaufzugehen, um ein paar hundert Meter weiter auf die Menschenmassen der Samstagabende zu stoßen. Auf die Leuchtreklamen, die die schönsten Nackten der Welt versprachen, und auf die Touristenbusse vor dem Moulin Rouge. Ich hatte Angst vor diesem ganzen Trubel. Ich sagte zu Jeanette, vielleicht könnten wir auf halber Höhe bleiben. Wir sind bis zu der Stelle gelaufen, wo die Lichter anfingen, bis zur Kreuzung am Ende der Rue Notre-Dame de Lorette. Aber wir sind wieder umgekehrt und dem Straßengefälle hinabgefolgt. Ich fühlte mich Schritt für Schritt leichter. Je weiter ich dieses Gefälle hinunterkam, auf der Schattenseite. Es genügte, sich treiben zu lassen. Jeanette hielt meinen Arm. Wir waren beinahe am Fuß der Steigung angekommen, an der Ecke Rue de la Tour des Dames. Sie hat gesagt, »Was meinst du, sollen wir nicht ein bisschen Schnee nehmen?« Ich habe den Sinn dieses Satzes nicht ganz verstanden, aber das Wort Schnee verblüffte mich. Ich hatte das Gefühl, gleich würde er zu fallen beginnen und die Stille um uns herum noch verdichten. Zu hören wäre dann nur mehr das Knirschen unserer Schritte im Schnee. Irgendwo schlug eine Uhr und ich weiß nicht warum. Ich dachte, sie verkünde die Mitternachtsmesse. Jeanette führte mich. Ich ließ mich fortziehen. Wir kamen durch die Rue d'Aumale, in der alle Häuser finster waren. Man hätte meinen können, sie bildeten eine einzige schwarze Fassade auf jeder Seite und von einem Straßenende zum anderen. »Komm in mein Zimmer, wir nehmen ein bisschen Schnee.« Sobald wir da wären, wollte ich sie fragen, was das heißen sollte, ein bisschen Schnee nehmen. Es war kalt wegen dieser schwarzen Fassaden. Befand ich mich in einem Traum, weil ich das Echo unserer Schritte so deutlich hörte? Später bin ich oft den gleichen Weg gegangen, allein oder mit ihr. Ich besuchte sie tagsüber in ihrem Zimmer oder verbrachte die Nacht bei ihr, wenn wir zu lange im Conter geblieben waren. Es war in einem Hotel der Rue La Ferrière, einer Straße mit starker Krümmung, wo man sich fern fühlt von allem, in der Zone der ersten Steigungen. Ein Fahrstuhl mit Gittertür. Er glitt langsam hinauf. Sie wohnte in der obersten Etage oder noch höher. Vielleicht würde der Fahrstuhl nie anhalten. Sie flüsterte mir ins Ohr: »Du wirst sehen, das tut gut. Wir nehmen ein bisschen Schnee.« Ihre Hände zitterten. Im Halbdunkel des Flurs war sie so nervös, dass sie den Schlüssel nicht ins Loch bekam. »Mach du, versuch's. Ich schaffe es nicht.« Ihre Stimme wurde immer abgehackter. Sie hatte den Schlüssel fallen lassen. Ich habe mich hinuntergebeugt, ihn tastend aufgehoben. Es gelang mir, aufzusperren. Das Licht brannte, ein gelbes Licht, das von einer Deckenlampe herabfiel. Das Bett war zerwühlt, die Vorhänge zugezogen. Sie setzte sich auf den Bettrand und kramte in der Nachttischlade. Sie zog eine kleine Metallschachtel hervor. Sie sagte, ich solle dieses weiße Pulver einatmen, das sie Schnee nannte. Nach einer Weile durchströmte mich ein Gefühl der Frische und Leichtigkeit. Ich wusste genau, dass die Beklemmung und der Eindruck von Leere, die mich auf der Straße überfielen, niemals wiederkehren würden. Seit der Apotheker an der Place Blanche von Blutdruckschwankungen gesprochen hatte, glaubte ich, ich müsste Trotz bieten, ankämpfen gegen mich selbst, mich zu kontrollieren versuchen. Man kann nichts dafür, man ist eben hart erzogen worden. Lauf oder stirb. Wenn ich fiel, würden die anderen weitergehen auf dem Boulevard de Clichy. Ich durfte mir keine Illusionen machen. Doch von nun an würde sich alles ändern. Außerdem waren die Straßen und die Grenzen des Viertels mir plötzlich viel zu eng. Eine Buchhandlung mit Schreibwaren am Boulevard de Clichy hatte bis 1 Uhr morgens geöffnet. Matte. Nur dieser Name über dem Schaufenster. Der Name des Besitzers? Ich habe mich nie getraut, den dunkelhaarigen Mann zu fragen, der einen Schnurrbart trug und eine Glencheck-Jacke und immerzu hinter seinem Schreibtisch saß und las. Jedes Mal unterbrachen ihn die Kunden beim Lesen, wenn sie Postkarten kauften oder einen Block Briefpapier. Um die Zeit, da ich für gewöhnlich kam, gab es fast keine Kunden, außer manchmal ein paar Leute, die gerade aus dem Minuit-Chanson von nebenan kamen. Meistens waren wir allein in der Buchhandlung, er und ich. Im Schaufenster lagen immer die gleichen Bücher und ich wusste bald, dass es Science-Fiction-Romane waren. Er hatte mir geraten, sie zu lesen. Ich weiß noch einige Titel. Ein Sandkorn am Himmel, Blinde Passagierin, Freibeuter der Leere. Nur einen einzigen davon habe ich behalten, Die lebenden Steine. Rechts in den Regalen am Fenster standen die antiquarischen Bücher über Astronomie. Mir war eines aufgefallen, dessen oranger Einband halb zerrissen war. Voyage dans l'infini, Reise in die Unendlichkeit. Auch das habe ich noch. An dem Samstagabend, als ich es kaufen wollte, war ich die einzige Kundin in der Buchhandlung und der Lärm vom Boulevard war kaum zu hören. Hinter dem Fenster sah man wohl ein paar Leuchtreklamen und sogar die weiß-blaue mit den schönsten Nackten der Welt, doch sie wirkten so fern. Ich wagte nicht, diesen Mann zu stören, der las, sitzend und mit vornübergeneigtem Kopf. Ich habe etwa 10 Minuten in der Stille gewartet, bis er den Kopf nach mir wandte. Ich reichte ihm das Buch. Er lächelte. »Das ist sehr gut, sehr gut. Reise in die Unendlichkeit.« Als ich das Buch bezahlen wollte, wehrte er ab. »Nein, nein, ich schenke es Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Reise.« Ja, diese Buchhandlung ist nicht bloß eine Zuflucht gewesen, sondern auch eine Station in meinem Leben. Oft blieb ich, bis sie zumachte. Ein Stuhl stand vor den Regalen oder vielmehr ein großer Hocker. Ich setzte mich, um in den Büchern und Bildbänden zu blättern. Ich fragte mich, ob er meine Gegenwart überhaupt wahrnahm. Nach einigen Tagen, ohne seine Lektüre zu unterbrechen, sagte er einen Satz, immer denselben. »Nun, finden Sie Ihr Glück?« Später einmal hat mir jemand versichert, das Einzige, woran man sich nicht erinnern könne, sei der Klang von Stimmen. Aber selbst heute noch, in meinen schlaflosen Nächten, höre ich oft die Stimme mit dem Pariser Akzent, jenem der ansteigenden Straßen, die zu mir sagt, nun finden Sie Ihr Glück? Und dieser Satz hat nichts verloren von seiner Freundlichkeit und seinem Rätsel. Wenn ich abends die Buchhandlung verließ, wunderte ich mich, wieder auf dem Boulevard de Clichy zu stehen. Ich hatte keine Lust, hinunterzugehen bis zum Conterre. Meine Schritte zogen mich hinauf. Es machte mir jetzt Spaß, die Steigungen oder Treppen hochzulaufen. Ich zählte jede Stufe. Bei der Zahl 30 wusste ich, dass ich gerettet war. Viel später dann hat mir Guy de Vere »Der verlorene Horizont« zu lesen gegeben. Die Geschichte von Leuten, die in Tibet die Berge emporklettern zum Kloster von Shangri-La, um die Geheimnisse des Lebens und der Weisheit zu erfahren. Mir genügte schon die Steigung der Rue Coulancourt. Da oben vor dem Château de Brouillard atmete ich zum ersten Mal in meinem Leben. Eines Tages bin ich im Morgengrauen aus dem Conterre entwischt, wo ich mit Jeanette saß. Wir warteten auf Akkad und Marie-Aubert, die uns mitnehmen wollten nach Cabassud, zusammen mit Godinger und noch einem anderen Mädchen. Ich erstickte. Ich habe eine Ausrede erfunden, um an die frische Luft zu gehen. Dann bin ich losgerannt. Auf dem Platz waren alle Leuchtreklamen erloschen, selbst die vom Moulin Rouge. Ich ließ mich von einem Rausch überwältigen, den Alkohol oder Schnee mir niemals verschafft hätten. Ich hastete die Steigung hinauf bis zum Château de Brouillard. Ich war fest entschlossen, die Bande aus dem Conterre nie mehr wiederzusehen. Später habe ich den gleichen Rausch immer dann verspürt, wenn ich die Brücken zu jemandem abbrach. Ich war nur dann wirklich ich selbst, wenn ich ausriss. Meine einzigen guten Erinnerungen sind Erinnerungen an Flucht und Weglaufen. Aber das Leben gewann immer wieder die Oberhand. Als ich die Allée de Brouillard erreichte, war ich überzeugt, dass irgendwer mich zu einem Treffen hierher bestellt hatte und mir ein neuer Anfang winkte. Es gibt eine Straße ein Stück weiter oben, in die ich eines Tages gern zurückkehren würde. An jenem Morgen folgte ich ihr. Hier sollte das Treffen stattfinden. Aber ich kannte die Hausnummer nicht. Unwichtig. Ich wartete auf ein Zeichen, das sie mir sagen würde. Ganz hinten führte die Straße in den offenen Himmel, als ende sie am Rand eines Felsens. Ich schritt voran mit jenem Eindruck der Leichtigkeit, der einen manchmal in Träumen erfasst. Du fürchtest nichts mehr, alle Gefahren sind lächerlich. Wenn die Sache wirklich eine schlechte Wendung nimmt, brauchst du nur aufzuwachen. Du bist unbesiegbar. Ich ging weiter, ungeduldig, endlich ans Ziel zu kommen, dahin, wo nur noch das Blau des Himmels war und die Leere. Welches Wort könnte meine Verfassung beschreiben? Ich verfüge bloß über einen sehr bescheidenen Wortschatz. Rausch? Ekstase? Verzückung? Auf jeden Fall war mir diese Straße vertraut. Mir schien, dass ich ihr schon früher gefolgt war. Bald würde ich den Rand des Felsens erreichen und mich ins Leere stürzen. Was für ein Glück, in der Luft zu schweben und endlich jenes Gefühl der Schwerelosigkeit zu verspüren, nach dem ich schon immer gesucht habe. Ich erinnere mich mit so großer Klarheit an diesen Morgen, an diese Straße und an den Himmel, ganz am Ende. Und dann ist das Leben weitergegangen, mit seinen Höhen und Tiefen. An einem trübseligen Tag habe ich auf dem Einband eines Buches, das Guy de Vere mir geliehen hatte, Louise du Néant, mit Kugelschreiber den Vornamen durch meinen eigenen ersetzt. Jacqueline du Néant. Jacqueline aus dem Nichts.
An jenem Abend war es, als würden wir Tische rücken. Wir saßen alle im Büro von Guy de Vere beisammen und er hatte die Lampe ausgeknipst. Oder vielleicht war es auch nur ein Stromausfall. Wir hörten seine Stimme im Dunkel. Er trug uns einen Text vor, den er sonst gelesen hätte bei Licht. Nein, ich bin ungerecht. Guy de Vere wäre empört gewesen, hätte er mich mit Bezug auf seine Person von Tischrücken reden gehört. Das wird ihm nicht gerecht. Er hätte in leicht vorwurfsvollem Ton zu mir gesagt: »Ich bitte Sie, Roland.« Er hat die Kerzen eines Kandelabers entzündet, der auf dem Kamin stand, und sich dann wieder hinter seinen Schreibtisch gesetzt. Wir hockten ihm gegenüber, dieses Mädchen, ich, und ein Paar so um die 40, beide sehr gepflegt und von bourgeoisem Äußeren, das ich hier zum ersten Mal sah. Ich habe den Kopf zu ihr gedreht und unsere Blicke begegneten sich. Guy de Vere sprach immer noch, den Oberkörper leicht nach vorne gebeugt, aber sehr natürlich, fast im Ton einer normalen Unterhaltung. Bei jedem Treffen las er einen Text, den er uns hinterher in hektografierten Exemplaren anvertraute. Das Exemplar jenes Abends habe ich aufbewahrt. Ich hatte einen Bezugspunkt. Sie hatte mir ihre Telefonnummer gegeben und ich hatte sie unten auf dem Blatt notiert, mit rotem Kugelschreiber. »Die höchste Konzentration erreicht man liegend, mit geschlossenen Augen. Bei der kleinsten Einwirkung von außen beginnen Ablenkung und Zerstreuung. Im Stehen entziehen einem die Beine einen Teil der Kraft. Offene Augen verringern die Konzentration.« Nur mühsam konnte ich einen Lachanfall unterdrücken, und ich erinnere mich umso besser daran, als mir dergleichen noch nie passiert war. Aber das Kerzenlicht verlieh diesem Vortrag allzu große Feierlichkeit. Unsere Blicke kreuzten sich oft. Offenbar war ihr nicht zum Lachen zumute. Im Gegenteil, sie wirkte sehr respektvoll und sogar ein wenig besorgt, den Sinn der Worte nicht zu verstehen. Dieser Ernst übertrug sich allmählich auf mich. Fast schämte ich mich meiner ersten Reaktion. Ich wagte kaum, an die Verwirrung zu denken, die ich mit schallendem Gelächter ausgelöst hätte. Und in ihrem Blick glaubte ich, eine Art Hilferuf zu erkennen, eine Frage: Verdiene ich es, in eurer Mitte zu sein? Guy de Vere hatte die Finger ineinander verschränkt. Seine Stimme war tiefer geworden und er schaute sie unverwandt an, als richte er sich einzig und allein an sie. Sie war wie versteinert. Vielleicht hatte sie Angst, er könnte sie mit einer Frage überrumpeln, etwa mit: »Und Sie? Ich würde gern Ihre Meinung dazu hören.« Das Licht flammte wieder auf.
Sandra Hüller und Matthias Brandt lasen die 5. von 8 Folgen des Romans »Im Café der verlorenen Jugend« von Patrick Modiano in der Übersetzung von Elisabeth Edel. Das Buch ist 2012 im Hansa Verlag erschienen. Dieses Hörbuch ist eine Produktion von NDR Kultur in der Regie von Anna Hartwig, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie bei uns im Internet und in der NDR Kultur App. Am Montag um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die Europäische Union hat sich auf ein weiteres Paket von Sanktionen gegen Russland geeinigt. Das hat die EU-Außenbeauftragte Kallas heute früh bestätigt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Peter Eichenberg.
Das Sanktionspaket ist das inzwischen 18. seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Jahr 2022 und es ist laut Kallas eines der bislang schärfsten. Es soll insbesondere die russischen Einkünfte aus dem Export von Öl in Drittstaaten weiter verringern und den russischen Finanzsektor treffen. Das Paket war bereits auf dem Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs im Juni vereinbart worden. Die Slowakei hatte aber wochenlang ihre Zustimmung verweigert. Hintergrund war ein Streit um das geplante Verbot von Gasimporten aus Russland. Der slowakische Ministerpräsident Fico sah dadurch die Energieversorgung für sein Land gefährdet. Erst gestern Abend gab er seine Blockade auf.
Bundesinnenminister Dobrindt berät heute auf der Zugspitze mit Kollegen